Sportfreunde aufgepasst, oder ich muss besser sagen, Wintersportfreunde aufgepasst. Es ist Montag, der 8. Dezember und wir haben das erste richtige volle Wintersportwochenende hinter uns. Es war richtig viel los. Biathlon, NOKO, Skibergsteigen, Eisschnelllauf, Skispringen, Skialpin, Skilanglauf, Eiskunstlauf, Curling, Snowboard und Rodeln. Außerdem sprechen wir natürlich über die DHB-Frauen vor dem WM-Viertelfinale. Amanal Petros ist deutschen Marathonrekord gelaufen und Schwimmen haben wir auch noch kurz im Programm. Wir, ich spreche immer im Plural. Und wer macht mich hier zum Plural? Ihr kennt ihn, ihr schätzt ihn, ihr vermisst ihn auch manchmal, habe ich gehört. Niemand Geringeres als Jens Behler ist höchstpersönlich am Start und damit herzlich willkommen zum Team Day Update.
Hi Paul, schön dabei zu sein.
Jens, willkommen zurück im Team Day Update. Wintersport ist im Fokus, aber lass uns ganz schnell die anderen Themen abhaken. Schwimmen Kurzbahn-EM. Ist nicht olympisch, deswegen reden wir nur kurz drüber, weil die Leute, die da schwimmen, sind natürlich schon Team-D-Mitglieder. Die war in Lublin, diese Kurzbahn-EM, also in Polen. Ich frage dich einfach mal, was fallen dir für Namen ein, wenn wir jetzt vom deutschen Schwimmern sprechen?
Oh, Isabel Gose habe ich, ehrlicherweise, ich habe nur im Radio davon was gehört. Deswegen, es ist der Name Isabel Gose gefallen. Wir haben schon wieder irgendeinen ganz schnellen auf der Langbahn bei den Männern, aber ein junger Kerl, ich habe den Namen nicht drauf, es sind die üblichen, Florian Wellbrock ist geschwommen, was ist mit Lukas Mertens?
Lukas Mertens, das sind all die Namen, die da fallen müssen, sehr gut. Anna Elend habe ich jetzt noch vermisst, unsere Weltmeisterin über 100 Meter Brust. Vielleicht Kurzbahn-EM, also nur zur Erklärung, es ist eine 25-Meter-Bahn, nicht wie bei Olympia eine 50-Meter-Strecke zu schwimmen, sondern 25 Meter, das heißt, man wendet öfter. Und insgesamt haben wir 3-mal Gold, 2 Silber und 4 Bronzemedaillen geholt und sind damit im Medaillenspiegel am Ende auf Rang 4. Wenn man, und das machen die mittlerweile beim Schwimmen so, in der Nations Trophy auch die Finalplätze mitrechnet, sind wir sogar auf Rang 3. Also,
ich finde ja, es hat sich total entwickelt, deutsch Schwimmen. Also deswegen auch das wieder ein Beweis dessen.
Ja, finde ich nämlich auch. Irgendwie sind die auf einem guten Weg. Da sind ein paar Namen dabei, die jetzt einfach über Jahre schon gute Ergebnisse einfahren. Ich glaube, wir werden ein, zwei davon auch beim Sportler des Jahres Ende diesen Monats wiedersehen. Ich glaube, Schwimmer sind da auch immer mit weit vorne, wenn die erfolgreich waren. Da bin ich sehr gespannt, ob vielleicht der eine oder die andere da auch wieder weit vorne landen kann dieses Jahr. Dann direkt das nächste Thema. Amanal Petros ist ja Marathon, ich glaube, das war im September, Vize-Weltmeister geworden. Das war eine Riesensensation.
Millimeterentscheidung.
Millimeterentscheidung da im Ziel, das war ganz verrückt. Und jetzt gestern war Marathon in Valencia. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, also jetzt auch so in meinem privaten Umfeld, da fahren schon viele hin. Ich glaube, das ist ein sehr beliebter, sehr schneller Marathon.
Ja, glaube ich, meine, klimatisch glaube ich auch ganz okay, ne? Glaube ich, ist ja sonst Berlin immer auch eine schnelle Strecke, aber Valencia, ich erinnere mich nur vage, dass damals auch Richtung Olympia da auch immer gerne Olympia-Normen angegriffen werden von unseren deutschen Marathonläuferinnen und Läufern. Deswegen scheint ein schnelles Pflaster zu sein, fest bei jedem Marathon und Marathonläuferin im Kalender.
Im Programm und der gute Ammann, wie wir ihn nennen dürfen, ist wieder Zweiter geworden, aber mit deutschem Rekord. 2 Stunden, 4 Minuten, 3 Sekunden hat den alten Rekord, der war bei 2 Stunden, 4 Minuten, 58 Sekunden. Nee, das war sein alter Rekord, sorry. Der davor war 2 Stunden, 4 Minuten, 56 Sekunden. Er hat um 53 Sekunden den deutschen Rekord nochmal verbessert. Ja, verrückt.
Stark. Hat auch wieder, also bringt Marathon in Deutschland wieder auf die große Bühne, der gute Amanal.
Bin ich gespannt, ob wir den vielleicht auch sehen beim Sportler des Jahres. Aber hier soll nicht alles auf Sportler des Jahres herausgehen. So, jetzt letztes Nicht-Winter-Thema, Handball. Riesending gerade. Mir fehlt leider noch so ein bisschen der, ich sag mal, die gesellschaftliche, deutschlandweite Freude liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass es bisher nicht im Free-TV lief.
Also nicht öffentlich-rechtlich.
Nicht,
ne?
Öffentlich-rechtlichen Free-TV auf der großen Fläche.
Wurde genau. Ja auch schon mehrfach, so wie ich den Medien entnommen habe, wurde das ja schon mehrfach auch thematisiert. Deswegen ja, freuen wir uns, glaube ich, jetzt zum Viertelfinale steigen die Öffentlich-Rechtlichen dann ein. Ich hoffe, dass sie auch dann wenigstens einen Sieg dann noch sehen, weil manchmal ist das ja dann so viel Pech kommt dann zusammen, die spielen eine super Vorrunde, eine super Zwischenrunde, sind sechs Spiele, sechs Siege und auch sehr deutliche Siege dabei, echt gut eingespielt, die Mannschaft. Ich hoffe, das holen sie jetzt im Viertelfinale, die Leistung holen sie auch wieder raus.
Viertelfinale, wir sind auf der Jagd nach der ersten WM-Medaille seit 2007, das war Bronze. Am Dienstag ab 17.15 Uhr live im ZDF und wir spielen gegen Brasilien. Und ich habe mal eine Bekannte von uns gefragt, also von Team Deutschland vor allem, was sie von diesen Gegnern hält. Und ich grüße Marie Kretschmer und ich spiele es hier einfach mal ab.
Hey Paul, hey Jens. Schwierig. Viertelfinale ist erstmal, wo es richtig um was geht. Ich denke, dass Brasilien ein Gegner ist, der auf jeden Fall machbar ist, aber vor dem man auf jeden Fall aufpassen sollte. Und ich gehe davon aus, dass niemand den zu leicht nehmen wird, weil die Mädels werden alles dafür geben, um ja die größte Chance, die sie, glaube ich, in den letzten Jahren hatten, um endlich ins Halbfinale einzuziehen, auch wahrzunehmen. Deswegen, denke ich, die werden da schon alles für geben. Brasilien ist eine Mannschaft, die mit Bruna de Paula eine der aktuell besten 1-gegen-1-Spielerinnen der Welt hat. Und um die dreht sich das ganze Spiel, sie ist Dreh- und Angelpunkt. Und ich kann mir aber vorstellen, dass wir mit einer recht offensiven Abwehr im Innenblock und mit einer aggressiven Abwehr das schaffen könnten, sie ein bisschen ein Stück weit aus dem Spiel zu nehmen. Und dann ist die andere Mannschaft oder der Rest der Mannschaft schon auch sehr berechenbar. Deswegen denke ich ganz klar, Sieg für Deutschland ab ins Halbfinale.
So, das war Lucy Marie Kretschmer. Danke für die Einschätzung und wir drücken die Daumen.
Ja, wir drücken super die Daumen. Morgen alle einschalten und dann sehen wir die DHB-Frauen nochmal im Free-TV, im Halbfinale. Das war überragend.
So.
Wintersport.
Ich fange mal mit dem populärsten einfach an. Populär, weil das gefühlt am meisten im Fernsehen läuft, die meiste Sendezeit hat. Biathlon. Was hast du mitbekommen?
Ich sag mal so, wir sind immer noch in Östersund unterwegs gewesen. Ich sag so, es läuft noch nicht ganz rund bei unseren Biathletinnen und Biathleten. Die tun sich wahnsinnig schwer, aber Biathlon ist, glaube ich, auch in der Weltspitze unfassbar dicht und die anderen Nationen auch einfach unfassbar gut. Unfassbar dicht mit Norweger und Französinnen und Franzosen. Also da sind schon Bretter, die Schwedinnen und Schweden sind stark.
Italienerinnen werden auch immer besser.
Also ich sag mal so, das wird tough. Richtung, wenn ich jetzt mal Richtung Milan Cortina blicke, ne? Also was ich mitbekommen habe, ja, wir haben schon Olympianormen geknackt, ne? Da muss man, glaube ich, zweimal in die Top 15 oder einmal in die Top 8 laufen. Das passiert. Wir haben Top 10 Ergebnisse, Julia Tannheimer, wir haben einen Philipp Horn, der ist, glaube ich, mal Achter geworden. Läuft sehr gut. Das ist so, finde ich, für mich die positive Überraschung. Philipp Horn bei den Männern läuft da locker bei der Weltspitze mit. Läuferisch ist am Schießstand aber noch nicht so sauber.
Und eigentlich ist es andersrum, möchte ich fast meinen. Die Laufleistungen waren eigentlich alle ganz okay. Also die waren teilweise viel in den Top Ten, aber beim Schießen hat es häufig gehapert. Aber ja, lass uns das Positive mal highlighten. Wir haben viermal schon die Olympianorm erreicht, nämlich Julia Tannheimer, Philipp Horn, Philipp Navrat und Justus Strelo. Und Vanessa Vogt und Janina Hettich-Walz haben wir jeweils die Teilnorm. Die waren jeweils einmal in der Top 15, müssen jetzt auch einmal in die Top 15. Ich hatte ja mit Janina nach ihrem Comeback, nach der Mutterschaft, auch einen Team Deutschland-Podcast gemacht und das erzählt, ja, gerade jetzt am Anfang ist es wichtig, diese Ergebnisse einzufahren. Da geht es gar nicht so viel um Podest, die müssen erstmal reinkommen, aber die müssen schnell diese Olympianorm abhaken. Weil, wenn du dann im Januar noch an dieser Olympianorm hängst, dann läuft was schief, dann ist der Druck da so und alle, die jetzt diese Norm schon haben, die vier, haben alle im Interview danach gesagt, ja, jetzt können wir frei auflaufen, das Thema ist jetzt abgehakt für uns und wir sind durch. Aber ja, Saisonstart, kein Podestplatz für die Biathleten. Franzi Preuß hat dann auch abgebrochen wegen so irgendwie Erkältungssymptomen, glaube ich. Ist ja auch gut, vorsichtig zu sein. Aber ja.
Genau, was noch positiv fand ich, Vanessa Vogt ist, glaube ich, hat 22 Plätze irgendwie gut gemacht in der Verfolgung. Also sind Lichtblicke da, aber wir sind, so ehrlich müssen wir, glaube ich, auch aktuell sein, sind wir schon noch vom Podest, sind wir ein bisschen weiter weg, als wir vielleicht uns erhofft haben.
Und es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Nächster Weltcup ist schon nächstes Wochenende, Freitag in Hochfilzen, Sprintverfolgung, Staffel und so weiter. Und am 18. Dezember ist man dann in den französischen Alpen. Das ist dann schon der letzte Weltcup des Jahres. Also es sind jetzt diese drei Chancen, wo es sehr drauf ankommt, abzuliefern im Sinne von erst auf eine Norm und klar, bestenfalls auch, was Podestplätze angeht oder Top-10-Platzierung. Genau. Dann gab es Moco. Jens, kennst du den Namen oder hast du den Namen Wendelin Tannheimer schon mal gehört?
Also Tannheimer, ja, das hatten wir gerade schon beim Biathlon. Ich glaube, das ist eine Großfamilie. Wendelin, ja, war letzte Saison auch schon da und ist diesmal das erste Mal aufs Podest gesprungen und gelaufen.
Genau, Wendelin war letztes Jahr auch schon da und dieses Jahr das erste Mal auf dem Podest als Zweiter. Und was ich auch besonders schön fand, ich will nicht mal mit meinen Podcast-Gästen kommen aus dem Team Deutschland Podcast, aber Vinzenz Geiger, große Medaillenhoffnung, der hatte sich jetzt vor 4-5 Wochen gefühlt verletzt und was mit gebrochen, also klang sehr dramatisch.
Knöcherner Bänderausriss.
Na okay, nicht gebrochen, danke, aber knöcherner Bänderausriss. Ich sehe, ich habe hier einen Arzt sitzen, das ist gut. Der hat aber schon sein Comeback geliefert und ist wieder in die Top 10 gefahren, beziehungsweise gesprungen und gelaufen, nicht gefahren, sagt man ja nicht. Also das ist eigentlich sehr, sehr positiv.
Würde ich jetzt auch sagen, das ist mit die positivste Nachricht. Julian Schmid ist dann auch nochmal auf Platz 3, meine ich, ins Ziel gekommen beim zweiten Wettkampf. Also deswegen, unsere Nokos sind da schon eine sichere Bank.
Saisonübergreifend 13 Rennen in Serie mit Podiumsplatz für den DSV. Und da zählen natürlich auch die Frauen dazu. Wir werden nicht müde, das hier zu betonen, dass die Frauen eigentlich aus unserer Sicht auch ins olympische Programm gehören. Das wäre super wichtig. Nathalie Armbruster sagt den meisten was. Die hat nämlich auch beim Auftaktrennen auch in Trondheim das Podest erreicht.
Ja, man muss natürlich trotzdem einmal noch zurück zu den Männern. Noko, der Seriensieger und Dominator Jarl Magnus Rieber, zurückgetreten. Und jetzt sind aber nicht die Deutschen ganz vorne, sondern die Ösis. Also das wird ein schönes Duell in Tesero und Predazzo bei den Spielen in Mailand-Cortina zwischen den Deutschen und den Österreichern, glaube ich. Die springen halt sehr gut von der Schanze. Besser als unsere Deutschen.
Das muss man sagen. Und apropos Springen, jemand, der da auch nicht so gut abgeliefert hat, war unser lieber Freund Johannes Ritschek. Der ist aber wieder hervorragend gelaufen, ist am Ende auch noch Siebter geworden, der ewige Ritschek.
Ja, das wäre, wenn der nochmal zu den Spielen fährt und da nochmal um eine Medaille läuft, das wäre sensationell. Okay, machen wir weiter.
Skibergsteigen. Die Kollegen vom Skibergsteigen waren in Saltitude in Utah, USA. Ich spreche von Finn Hösch und Tatjana Paller. Ich fange mal so rum an. Es geht, beziehungsweise die Maximalquote für Quotenplätze beim Skibergsteigen sind 4. 2 Männer, 2 Frauen. Wir haben sicher 2 Frauen, 1 Mann. Jetzt am Wochenende war das letzte Race, wo noch ein Quotenplatz vergeben werden konnte. Es steht, ich habe mich nochmal rückversichert, auch mit diversen Ansprechpartnerinnen im Verband und auch persönlich bei den beiden Sportlern. Es steht noch nicht final fest, da wird noch gerechnet, weil wir auch von Ergebnissen von anderen Nationen abhängig sind und Meldungen und schieß mich tot. Also es steht noch nicht fest, ob wir diesen 4. Quotenplatz gewonnen haben. Fest steht, Tatjana im Sprint als 9. ins Ziel gekommen, also Halbfinale ist das und dann Ziel nach der Zeit 9. geworden, Finn als 10. Mal schauen, dass es den Quotenplatz auch gibt, weil den gibt es noch im Single sozusagen, im Sprint. Im Mixed Relay sind wir qualifiziert, das sind nämlich unsere beiden Qualifizierten, noch nicht Nominierten, Finn und Tatjana, und da sind die sogar 2. geworden. Die sind als 2. über die Ziellinie gelaufen, haben ihr Fell leider unterwegs verloren. Das gibt 30 Sekunden Zeitstrafe, sind dann 4. geworden.
Offiziell?
Offiziell. Für mich sind sie 2. geworden.
Für mich auch, weil das natürlich auch Richtung Mailand-Cortina. Die Kollegen sind ja das erste Mal im olympischen Programm, die Ski-Mountaineer in Bormio. Und da wird auch der Mixed Relay gelaufen. Und wenn wir da vorne in der Weltspitze unterwegs sind, dann macht mir das Hoffnung.
So, jetzt kommen wir zum nächsten. Ich möchte nicht immer mit den Superlativen.
Finn Hösch. Apropos Finn Hösch, nochmal. Unser Kollege Maurice war unterwegs und hat Finn Hösch begleitet. Es kommt diese Woche noch ein Tag für Tag Doku-Episode mit Skibergsteiger Finn Hösch, YouTube-Kanal Team Deutschland. Schaut mal rein.
Schaut sowieso rein. Da ist auch schon Annalena Forster gerade gepostet worden vom Team Deutschland Paralympics. Wen haben wir noch da gehabt? Ach klar, Muri Moore ist auch schon online. Ski-Freestylerin. Ski-Freestyle geht nächstes Wochenende erst los, auch in den USA. Und wir sind auch dran, das darf ich verraten. Er ist jetzt für mich persönlich schon eine Legende. Finn Sonnekalb. Ja. Mit dem wollen wir auch drehen. Ich weiß, der Kollege ist da dran und Finn hat auch Lust. Was für ein Typ. Also wir reden jetzt, pass auf, der Junge ist 18 Jahre alt. Wir kennen ihn spätestens seit Januar, Februar 2024. Da hat er mit bei den Youth Olympic Games in Südkorea abgeräumt. Und jetzt räumt er auch noch ab, aber nicht in einem Jugendwettbewerb oder Youth World Series oder so. Nee, bei den Großen. Also da, wo alle fahren, wo die Profis fahren, Finn ist Profi, wo die fahren, die auch bei Olympia fahren. Da fährt aktuell ein Amerikaner, Jordan Stalls, der fährt auch alles in den Grund und Boden, der ist auch noch nicht so alt.
Der aber absolute Mega- und Superstar. Und Finn hat gesagt, das ist auch sein Vorbild. Und dass er jetzt mit ihm zusammenläuft, ist schon nicht normal. Und er läuft ja nicht nur zusammen mit ihm. Ich glaube, er fordert ihn richtig. Ich glaube, bei der Familie Stolz in den USA, da die haben sich den Namen Finn Sonnekalb aber sowas von dick in das Büchlein geschrieben. Ich hype das Duell jetzt ab sofort in jedem Podcast hier bis zu den Spielen in Mailand Cortina, wenn es aufs Eisoval geht. Jordan Stolz gegen Finn Sonnekalb wird das Duell auf den 1000 und 1500 Metern in Mailand.
Pass auf, du hast gerade Hype gesagt. Da habe ich auch noch eine Sprachnachricht zu von Finn Sonnekalb höchstpersönlich.
Tja, also über den sogenannten Sonnekalb-Hype mache ich mir jetzt gerade überhaupt keine Gedanken. Ich lasse es gerade einfach laufen, so wie es kommt. Und ja, denke oder hoffe natürlich, dass es auch noch weiter jetzt so läuft und dass ich bei Olympia dieses Jahr auch ganz weit nach vorne laufen kann.
Er war natürlich Olympia nächstes Jahr, aber er ist, glaube ich, schon voll drin. Er hat die Quali-Norm auch schon gelaufen. Die waren jetzt, wie gesagt, dieses Wochenende in Herrenveen, also im Mekka des Eisschnelllaufs sozusagen, beziehungsweise in den Niederlanden, da ist es ja fast Volkssport. Er ist über 1000 Meter Zweiter geworden und über 1500 Vierter. Knapp verpasst das Podest. Aber wie der Junge da mitläuft, man hat das selbst in den Fernsehbildern gesehen, wie der da angenommen wird, auch von, da gibt es Holländer, die sind doppelt so alt, 36 Jahre, die den komplett, ja, respektieren und abfeiern. Ich glaube, also wir wollen nicht zu viel Druck aufbauen, wir hypen jetzt erstmal das Duell ab, aber der Junge, mit dem haben wir noch eine Menge Freude.
Yes, und es war sein erster Podestplatz über die 1000 Meter, obwohl die 1500 eigentlich seine Paradestrecke sind.
Ja, also da fallen noch Weltrekorde, knackt er auch immer noch deutsche Rekorde sowieso. Wahnsinnstyp. Der hat ja sogar mal, jetzt noch ganz kleine Anekdote, für uns die Fackel getragen, für Team D in Marseille. Also für Paris die Fackel, beim Fackellauf, hat er in Marseille ein paar Meter weit getragen, haben auch ein Video dazu gemacht. Selbst die Erfahrung hat der Junge schon gemacht.
Ja, weil er halt bei den Youth Olympic Games so abgeliefert hat, da hat das IOC ihn eingeladen. Das war eine schöne Sache.
Schöne Sache. So. Schöne Sache. Kann man jetzt so sehen. Ski Alpin war, ich sag mal, ein bisschen durchwachsen, würde ich mal behaupten. Weltcups in Nordamerika, die Damen waren in Kanada, die Männer in Beaver Creek in den USA. Und die Ergebnisse, wie gesagt, ich würde sie jetzt einmal zusammenfassen schnell, sind aber überschaubar erfolgreich gewesen. Kein Podestplatz dabei. Ich mache es hier gerade auf. Marco Odermatt gewinnt sowieso nach wie vor alles, gefühlt. Beim Riesenslalom 7, Platz 37, Anton Grammel, Platz 40, Jonas Stockinger, Linus Strasser did not finish, Fabian Gratz did not finish und Alexander Schmid ist leider auch disqualified gewesen. Dann hatten wir im Riesenslalom der Damen Lena Dürr auf Platz 10, das ist sehr erfreulich, Fabiana Dorigo auf Platz 23 und Emma Eicher auf Platz 36. Emma ja auch noch eine sehr junge Athletin, finde ich fast gut. Die war ja auch jetzt bei den Auftakt-Weltcups schon sehr erfolgreich, dass die aber ja auch mal nochmal schlechter einfährt, damit die nicht auch noch so abgehypt wird. Und weil im Riesenslalom hat Emma Eicher den 12. Platz gemacht und Lena Dürr den 21.
Ich glaube, es waren zwei Riesenslaloms dieses Wochenende. Bei dem einen war sie ganz gut, ist hier, glaube ich, ihr bestes Riesenslalom-Ergebnis reingefahren, die Emma. Also die fährt ja alles, ist ja eine Vielfahrerin und aber trotzdem eher, glaube ich, eher im Slalom, genau wie Lena Dürr, eher im Slalom erfolgsversprechender. Und bei Emma sind da noch die Speed-Disziplinen, auf die freuen wir uns auch.
Wir machen schnell weiter. Eiskunstlauf, da war in Japan, in Nagoya, das Grand Prix-Finale. Und Minerva und Nikita haben abgeliefert. Ich habe es mir gerade, bevor wir aufgenommen haben, nochmal die ganze Kür angeguckt. Ey, es ist schon wieder Gänsehaut. Man findet dann schnell diesen Vergleich zu Masol Savchenko 2018. Die sind Dritter geworden, haben fehlerfrei ihre Kür getanzt, hatten im Kurzprogramm so ein paar Fehler drin. Deswegen auch insgesamt dann nur auf Platz 3. Aber die Aussichten
waren Fünfte, ne? Waren Fünfte nach dem Kurzprogramm, glaube ich. Deswegen haben da nochmal aufgeholt. Alles gut. Da sagen wir immer, die sind oben in der Weltspitze angekommen. Das zählt jetzt noch Olympia und alles andere ist eigentlich egal.
Genau, da kommt es dann drauf an, weil die Spitze ist da auch super eng. Das nimmt sich alles nicht viel. Die Japaner sind auch stark. Italien ist stark. Aber ja. Wenn die das zählerfrei stehen. Und wie gesagt, da geht es jetzt gar nicht um die Punkte und Platzierung. Ich hatte gerade einfach so Montagnachmittag einfach schon wieder Gänsehaut, weil ich mir dieses Kürprogramm angeguckt habe. Und das, ja, das war sollten phänomenal.
Das sollten wir jedem verordnen. Ja. Montags in der Mittagspause nach dem Start in die Woche einmal Eiskunstlauf, Kür, Minerva Hase und Nikita Volodin.
So. Snowboard machen wir schnell weiter. Die Kollegen waren in China, Eulen Mühlin. Und da Stefan Baumeister, natürlich auch schon im Team Deutschland Podcast gewesen. Wie soll es auch anders sein? Holt im zweiten Rennen der Olympiasaison sein erstes Podest. Ist auf Platz 2 gefahren und hat damit auch die Quali-Kriterien erfüllt. Elias Huber war noch auf Platz 4 und Cheyenne Loch bei den Damen als 8. ins Ziel gekommen. Also das eigentlich eine gute Sache.
Sehr schön.
Jetzt nächstes großes Highlight. Sag mal was zu Felix Loch.
Ja, Alter, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich das Sportschau.de gesehen habe. Auch der ewige Felix Loch. Gefühlt fahren seine Kinder ihm bald auf der Bahn davon. Aber habe ich auch schöne Videos gesehen, wie wichtig ihm die Familie ist und wie schade es ist, dass er nicht so oft mehr da ist jetzt im Weltcup. Aber wenn er gewinnt, was willst du machen? Ist ja sensationell.
Was willst du machen? Da darf ich verraten, der Junge ist schon wieder auf dem Weg in die USA zum nächsten Weltcup. Dem wollte ich auch noch eine Sprachnachricht aus dem Kreuz leiern. Ist aber leider schon im Flieger. Also liebe Grüße, gute Reise. Machen wir dann vielleicht am nächsten Weltcup-Sieg. Aber ja, unglaublich, unglaubliche Leistung. Was ich jetzt noch zu sagen soll. Max Langhahn, Dritter geworden. Vielleicht noch interessant. Und Merle Frebel bei den Damen ist Zweite geworden. Jetzt darf ich sagen, Julia Taubitz hat es verkackt. Das darf ich sagen, weil sie hat selber geschrieben. Ich habe es verkackt, deswegen sage ich das so. War sehr enttäuscht, ist nur Rang 12 im Einer sozusagen. Aber insgesamt waren das doch gute Wettkämpfe. Die sind ja umgezogen, das habe ich nur so halb mitbekommen. Die haben sind Winterberg gefahren, glaube ich. Weil in Innsbruck, wo sie eigentlich fahren sollten, ist die Strecke neu und war dann zu gefährlich. Irgendwie zwei Kurven waren nicht ganz koscher. Deswegen noch kurzfristig umgezogen. Insgesamt fürs deutsche Team 4 Siege, 9 Podestplätze. Jessica Degenhardt, Cheyenne Rosenthal bei den Doppelsitzern vorne, dann Diana Eidberger und Magdalena Macina auf Platz 3. Bei den Männern Wendel Aalt auf Platz 2. Habe ich noch jemanden vergessen? Mixed Event gibt es ja auch. Ist ja mittlerweile auch olympisch. Da Degenhardt Rosenthal und Wendel Aalt auch. Nee, die haben da gewonnen, schon am Freitag.
Dass du den Überblick hast, ist sensationell, Paul. Das
Überblick
ist sehr viel.
Übertrieben, aber ich versuche mich hier vorzubereiten. Ja. Sonst kommt man nicht hinterher.
So.
Ich habe noch.
Auch, du hast ja noch Deutschlands Zweitlieblings-Wintersportart, Skispringen.
Skispringen haben wir noch im Programm. Und wie das so ist mit Lieblingssportarten, ich finde, dann sind die Leute auch schnell kritisch, habe ich beim Biathlon auch wahrgenommen. Gar keine Medaille. War ja beim Skispringen jetzt auch schon wieder so gefühlt. Aber Philipp Raimund springt sich langsam warm, möchte ich sagen.
Ja, Platz 2, Platz 3, oder? Zweimal Podest.
Solide. Das ist halt immer hart, nur weil man einmal an einem Weltcup-Wochenende gut springt und abliefert, ist auch immer viel Gefühl, dass man dann auch immer direkt die Vier-Schanzen-Tournee Hoffnung. Ja, Philipp, aber damit musst du jetzt wahrscheinlich leben, es sei denn, deine Kollegen ziehen da noch nach. Ansonsten gucke ich mal die anderen Ergebnisse der Männer. Felix Hoffmann auch immer noch sehr gut auf Platz 5. Piers Paschke auf 17, Andreas Wellinger auf 39. Von der kleinen Schanze und von der großen Schanze Felix Hoffmann auf 8, Piers Paschke auf 12, Andreas Wellinger auf 47. Und sag du?
Also ich wollte sagen, bei Wellinger und Geiger machen wir uns langsam etwas Sorgen. Sagen wir weiter so. Es kann sein, ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt, steht noch nicht fest, aber es kann sein, dass sie den nächsten, auch den Heimweltcup in Klingenthal auslassen. Weil sie halt immer erst, die kämpfen um die Quali, die kämpfen um in den zweiten Durchgang zu kommen. Das klappt nicht immer, das ist... Die haben es, fühlen es irgendwie, da läuft es aktuell noch nicht und deswegen, ja.
Und das ist schon immer das Verrückte. Manchmal sind es ja wirklich nur Kleinigkeiten und das hilft schon, einen Weltcup auszulassen, weil die dann irgendwie am Timing was machen oder beim Absprung oder in dieser Millisekunde, auf die es dann ankommt und schon läuft's. Bei den Frauen, die Slowenin Nika Prius, die überfliegt da auch alles nach wie vor, aber Selina Freitag und Agnes Riesch jeweils zweimal in den Top 10. Juliane Seifert, Katharina Schmid und Anna Holland noch in den Top 40. Auch da schon Besseres gewohnt gewesen, aber wir wollen nicht so kritisch sein. Ich sag, das kommt alles, das wird alles.
Yes.
Gerade bei den Springerinnen mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, ja, aber die Sloweninnen und auch die Japanerinnen, die sind halt auch schon stark. Also das ist nicht so einfach. Naja, auch da, einfach die Spitze, nie. Die Spitze ist breiter geworden. So. Mein Lieblingsspruch in diesem Winter.
Ich weiß nicht, ob die Spitze beim Curling auch breiter geworden ist. Auf jeden Fall haben die Curling-Frauen, unsere Curling-Frauen, gerade die Chance, sich zu qualifizieren. Die spielen in Kanada bei so einem Quali-Turnier. Das ist eine Round-Robin. Das heißt, sie sind, glaube ich, in einer Achtergruppe. Jeder spielt gegen jeden. Und die Frauen sind leider mit zwei Niederlagen gestartet, haben aber letzte Nacht einen Doppelspieltag gehabt, also Zeitverschiebung, deswegen letzte Nacht, und haben beide gewonnen. Gegen die Türkei 8-4 und gegen Estland 10-3. Das heißt, wir stehen jetzt mit 2-2 da, also zwei Siege, zwei Niederlagen. Und haben noch drei Spiele. So, was heißt das jetzt? Qualifizieren tun sich die ersten beiden aus diesem Round Robin, aber der erste spielt gegen den Zweitplatzierten. Ist damit dann, also wenn es geht um die Top 3, der erste Spiel gegen den Zweitplatzierten ist damit dann direkt qualifiziert und der Verlierer aus dem Spiel spielt nochmal gegen den Drittplatzierten und ist dann der Gewinner daraus qualifiziert.
Das heißt, erstmal Zwischenziel unserer Frauen mindestens Platz 3.
So ist es.
Und dann hat man noch ein Spiel, die Chance, sich das Olympiaticket zu sichern. Wir drücken die Daumen.
Besser wäre noch Platz 2, weil da hat man 2 Chancen, sich das Ticket zu sichern, aber so ist es. Und die deutschen Herren haben das Ticket ja schon sicher und das Mixed Double spielt aber auch noch, auch in Kanada, auch in, das heißt Kelowna. Die Olympiateilnahme Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor spielen dann auch, aber erst ab 13. September, war schon Dezember. So, also ab nächster Woche. Hören wir dann nächste Woche im Update was drüber.
Yes.
Eine Sache haben wir, glaube ich, noch vergessen. Ich gucke hier mal durch meine Liste. Skilanglauf. Das, also wenn du denkst, Biathlon ist Norwegen stark. Nee, Skilanglauf ist doch mal anders.
Bei den Männern? Bei den Frauen die Schwedin, habe ich
bei mir. Bei den Frauen die Schwedin. Aber da gab es bei den Männern beim Skiathlon, also 20 Kilometer da durch die Piste heizen. Ich glaube, die Top 8 waren alles Norweger. Das ist ganz krass. Aber es gibt auch ein paar Lichtblicke aus deutscher Sicht. Fällt dir dazu gerade spontan was ein?
Die Frau Hoffmann, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein.
Helen.
Helen Hoffmann ist bei den Frauen, hätte meine ich auch ein Top-10-Ergebnis eingefahren.
Ja, 9. über 10 Kilometer Freistil. Das ist sehr erfreulich. Ein paar Namen, die man noch kennt, auch aus von ehemaligen Spielen. Pia Fink, 14. Sophie Krehl, 30. Coletta Ritschek, 38. Katharina Sauerbrei, 41. und Anna-Maria Dietze, 52.
Yes.
Bei den Männern 10 Kilometer Freistil, Florian Notz, 14. Friedrich Moch, 19. Das sind vielleicht die noch erwähnt werden müssen. Genau. Und, was haben wir noch?
Der Skilanglauf ist ja, also muss ich ja ganz ehrlich, ne, ist wird auch hart, da die skandinavische Dominanz zu brechen, auch mit Hinblick auf die Olympischen Spiele. Da mache ich so ein Staffeln, sind da immer, da sind wir echt, auch bei den Frauen, glaube ich, haben wir ganz gute Aussichten. Und ja, sonst muss man halt schauen, müssen beim Sprint ein paar Skandinavierinnen sich gegenseitig über den Haufen fahren und dann haben wir da auch eine Chance.
Ich darf mal verraten, Sprint klassisch bei den Frauen. Laura Gimler war auch im Peking mit am Start. Sechste und Coletta Ritschek, achte.
Guck.
Also beim
Also
Sprint.
Sprint haben wir, glaube ich, eher eine Chance als auf den längeren Distanzen, sagen wir es so.
Weil 20 Kilometer, das muss so hart sein. Ich sag's dir, wie es ist. Ist nicht für mich.
So,
So.
Leute.
Das war der
Haben
lange
wir viel
Wintersportblock.
erzählt, haben wir viel
Ja.
erzählt, haben euch geupdatet.
Was bleibt? Morgen Handball, Daumen drücken. Das wäre wichtig. Beim Wintersport, es wird alles gut. Macht euch keine Sorgen. Falls ihr euch Sorgen machen solltet, sagen wir euch Bescheid nächsten Montag oder Dienstag
Ja.
im Update. Ja, ansonsten.
Freuen wir uns auf die Woche. Ist
So
ja
ist
auch
es.
gefühlt, sind ja auch Wintersport aktuell laufen die auch unter der Woche. Keine Ahnung. Also es ist ja nicht nur das reine Wochenende, sondern passiert ja auch unter der Woche immer was. Es ist wonderful time of the year.
Wonderful time of the year. In diesem Sinne, bis
In diesem
nächste Woche.
Sinne, schaut nochmal die Team D Weihnachtsgeschichte, wenn ihr sie noch nicht angeguckt habt. Apropos wonderful time of the year, fahrt euch die rein. Einmal komplett in F Weihnachten in 5 Akten.
Und frohe Weihnachten. Ich kann es nicht wie Carsten Soestmeier. Ich kann es, ich würde gerne. Hört es euch an und seht es mir
Ja,
an.
alles klar.
Jens,
Hau,
danke
bis nächste
dir.
Woche. Tschüss.